Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Valle de las Lágrimas, Bodegas Castillo Viejo, Tanat, Las Piedras, Uruguay 2015, 14 grados de alcohol. Los tubos caídos del cielo, deslizándose cueros lingüísticos por los costados de lo lingüísticamente curado. Del hinojo sus hojas desbordan, no tienen otra opción. Madejas de olvidos influyentes están a la obra. Así se trenza la fugacidad en lo fósil. Valle de las Lágrimas, Bodegas Castillo Viejo, Tanat, Las Piedras, Uruguay 2015, 14%. Die vom Himmel gefallenen Röhren. Zungenleder gleitet die Ränder des zünglich Gegerbten entlang. Seine Blätter überwuchern den Fenchel. Sie haben keine andere Wahl. Knäuel einflussreichen Vergessens sind am Werk. So flicht die Flüchtigkeit sich ins Fossile.
Herzlichen Dank und herzlich willkommen, lieber Léonce Lupet.
Vielen Dank.
Wir haben begonnen mit einem Glas Rotwein und mit einem Gedicht aus dem Band Die Flüchtigkeit im Fossilen, La Fugacidad en lo Fossil, eine Selbstübersetzung, erschienen bei Hochrot Heidelberg.
Ja.
Das Besondere ist eben darunter schon im Untertitel verraten, Selbstübersetzung. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber ein paar Worte zu dir sagen, weil es ja aus deiner Biografie naheliegend ist, dieses Zwischen den Sprachen sein. Du bist ein deutsch-französischer Schriftsteller und Übersetzer, lebst in Argentinien und zwischen den Sprachen und du übersetzt aus sehr vielen Sprachen, aus dem Englischen, Spanischen, Französischen und Portugiesischen ins Deutsche sowie aus dem Deutschen ins Spanische.
Ja.
Für dieses Buch hast du die Gedichte auf Spanisch geschrieben und dann selbst übersetzt.
Genau. Oder ich sage immer, ich habe die auf so etwas Ähnlichem wie Spanisch geschrieben und in so etwas Ähnliches wie Deutsch übersetzt.
Genau. Wie ist für dich der Unterschied? Also was bedeutet es, Autor zu sein und Übersetzer? Inwiefern ist das ein Selbstgespräch?
Also das Merkwürdige ist ja, dass ich häufig gar nicht unbedingt trenne zwischen dem in Anführungszeichen eigenen Schreiben und dem Übersetzen, weil das im Alltag, so im Autorenalltag Praktiken sind, die immer miteinander verschwimmen, weil man das auch immer abwechselnd macht. Man übersetzt dann etwas und das Übersetzen eines Textes oder die Auseinandersetzung mit einem Text, den man übersetzt, kurbelt dann die eigene Sprachmaschine an und dann fängt man an, etwas zu schreiben, was dann auch wieder damit in Dialog steht. Und ich lese und schreibe und denke sowieso zwischen den Sprachen. Das Ganze verschwimmt viel mehr, als man das vielleicht denken könnte. Also es gibt häufig nicht diese strikte Unterscheidung zwischen jetzt bin ich Übersetzer und jetzt bin ich Autor oder jetzt übersetze ich einen Text und das ist etwas Fremdes und jetzt schreibe ich einen Text und das ist dann etwas Eigenes. Nicht? Das verschwimmt. Also auch der übersetzte Text, wenn ich ein Gedicht übersetze und dann habe ich auch den Anspruch, dass die Übersetzung ein gutes Gedicht ist in der anderen Sprache.
Und es ist ja auch aus eigener Erfahrung, wenn man ein Gedicht übersetzt, am Ende ist es in gewisser Hinsicht auch ein bisschen das eigene Gedicht,
ja,
weil man sich so tief eintauchen
richtig
muss.
Genau, also das passiert und gleichzeitig kann ein sogenannter eigener Text dann auch fremd wirken wieder. Nicht, wenn ich habe das dann geschrieben, dann lasse ich das liegen und nehme das irgendwann wieder hervor und das kann ich nicht unbedingt sagen, okay, das ist jetzt hundertprozentig meins. Also diese Besitzverhältnisse sozusagen, was man ja immer sagt, man beherrscht eine Sprache oder das ist meine Sprache, das ist mein Text, das ist der Text von jemand anderem, das verschwimmt in dieser Doppelrolle. Und das war aber nochmal ganz anders jetzt in dieser Erfahrung der Selbstübersetzung und ein bisschen frustrierend und schwierig auch am Anfang, weil diese, weil ich da den Eindruck hatte, ich bin doch zu einer getrennten Doppelrolle gezwungen. Also wo ich den Eindruck hatte beim Übersetzen, dass ich mir selbst dann als Autor, der aber nicht ich als Übersetzer bin, auf der Schulter sitze und die ganze Zeit beim Übersetzen zugucke. Und das hat mich unheimlich blockiert und gehemmt am Anfang.
Und es gibt ja in einem Gedicht, sprichst du selbst deinen Namen an, bricht das Gedicht eine Frage an Lübbett. Das heißt, es vervielfältigt sich dann alles.
Es vervielfältigt sich.
Weil es wie in einem Spiegelkabinett fast, also nicht nur gedoppelt, sondern vervielfacht.
Das ist ja interessant, dass du den Begriff des Spiegelkabinett ins Spiel bringst. Ich kann den entsprechenden Text hier mal kurz vorlesen, weil das, der Text hat interessanterweise einen, also der spielt nicht in einem Spiegelkabinett, aber in einer Kuppel. Es kommt ein Kirchraum sozusagen vor, ein Turm, und in diesem Raum passiert auch etwas Schwindelerregendes. Und insofern gibt es natürlich eine Räumlichkeit, weil diese Texte ja auch Texträume sind und Gedichträume. Und in dieser Räumlichkeit, hier habe ich ihn, in dieser Räumlichkeit geschehen merkwürdige Dinge. Calle Constantin, Contastini, Malbec y Petit Verdot y Cabernet Franc, Paraje Altamira 2018, 13 grados de alcohol. Mamón, que no epa mamertos ni mamaus. No hace falta subir escalera para ya encontrarse en estas alturas. La cosa es bajar, un baile. Pero la alegría del cobre joven en la cúpula antes de, ni siquiera llegando a oxidarse. En el campanario de qué catedral te has metido, Lupet. Hasta hace un ratito todo parecía tan fácil, tan tropical, ligero, y ahora cobre va cobrando y pomelo. Claro que te iban a hacer acordar la mañana. Calle Contastini, Malbec, un Petit Verdot, un Cabernet Franc, Paraje Altamira 2018, 13%. Papaya. Nix für Pappnasen noch Pichler. Nicht nötig, steile Treppen zu erklimmen, um sich bereits in diesen Höhen zu befinden. Man muss nur wieder runterkommen. Ein paar Forschritt, ein Schwingtanz. Jedoch das Freudestrahlen des Kupfers, jung in der Kuppel, noch bevor es, kaum dazu kommend, patiniert. Edelrost. In den Glockenturm welcher Kathedrale hast du dich begeben, Lübbett? Vor einem Augenblick noch schien alles so einfach, so locker, und jetzt gruppiert das Kupfer und Grapefruit. Selbstverständlich würde man dich an das Morgen erinnern.
Dankeschön. Wir haben jetzt schon, wir sind gleich zum Thema der Übersetzung gesprungen. Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück zu den Gedichten, die ja vor der Übersetzung da waren, wobei du natürlich als zwischen den Sprachen Schreibender immer auch, also vielleicht immer schon mit übersetzt, wenn du schreibst.
Ja.
Aber was sind das für Gedichte? Wie sind die entstanden?
Ja, das sind Gedichte. Es ist in gewisser Weise, könnte man sagen, eine Art konzeptueller Lyrikband, weil jeder Gedicht, wie Sie vielleicht schon gehört haben, von einem bestimmten Wein ausgeht. Allerdings sind das keine rein deskriptiven Weinansprachen oder Alternativetiketten des Weins, sondern vielmehr, da der Wein ja ein Getränk ist, das durch seine Aromen und Geschmäcker beispielsweise bestimmte Erinnerungsräume öffnet. Nicht? Man kennt das ist ja das berühmte Beispiel der Proustschen Madeleines. Nicht? Man riecht etwas und wird unerwarteterweise in eine Szene aus der Kindheit oder Jugend zurückgeworfen. Und manchmal weiß man gar nicht genau welch, manchmal weiß man, okay, das erinnert mich an etwas, aber ich weiß nicht was, und das verändert dann die Stimmung, und man befindet sich plötzlich in ganz anderen Zeiten und Räumen wieder, und es vermischt sich dann alles miteinander, und dann hat man erst einmal etwas, womit man sich auseinandersetzen und worüber man nachdenken und kann. Und man kann etwas Selbstarchäologie in den eigenen Erinnerungen und Empfindungen betreiben. Und damit setzen sich die Texte auseinander. Und ja, in meinem Fall spielt sich das Ganze natürlich in unterschiedlichen Sprachen und Sprachräumen ab. Und davon handeln auch diese Texte.
Es geht auch im Nachwort, schreibst du, ums Erschaffen und Versprachlichen von Erfahrungs- und Erinnerungsräumen. Also die Räume haben wir jetzt schon eindrücklich durch diese Kathedrale gesehen. Und dann schreibst du auch, dass du in der Nachfolge der lateinamerikanischen Tradition neobarocker Poetiken schreibst.
Ja.
Möchtest du dazu was sagen?
Ja, also es gibt, das ist mir immer ein besonderes Anliegen, weil es bei diesem Wort Barock sehr schnell Missverständnisse gibt. Im Deutschen denkt man dann natürlich an eine ganz andere Zeit oder an Architektur, an etwas ganz anderes als in der spanischen Sprache. Nicht das spanische Barock, was eine, ja man könnte sagen, so eine sehr eben sprachbewusste und sprachmächtige und sprachlustige Tradition ist, die mehr den Winkeln und Schichtungen und Auftürmungen der Sprache folgt und nicht so sehr aussagenlogischer Klarheit. Nicht? Also das ist keine Sprache, die jetzt so rationalistisch und klar ist, sondern es ist eine Sprache, die den beispielsweise den klanglichen Logiken, den assoziativen Logiken des Denkens folgt. Und in Lateinamerika hat sich dann eben so ein Neobarock heraus, oder es ist ja nicht nur ein Barock, sondern das Barocke selbst verändert sich natürlich mit der Zeit auch. Und ja, diese, und das Ganze hat dann natürlich auch etwas Amerikanistisches, etwas Emanzipatorisches, was sich von Europa lossagt und dann auf diesem Kontinent, auf dem auch wiederum nach der Kolonialisierung so viele unterschiedliche Kulturen und Denkweisen zusammengefunden haben und auch zu, ja, man kann sagen, eben Mutationen, Verpfropfungen führen, die etwas ganz Eigenes werden. Das spielt sich dann auch in der Sprache ab. Und das sind Bewegungen, die mich interessieren, ja, und in denen ich mich zu Hause fühle.
Und auch ganz besonders bei den Gedichten sind, wie du mit Klängen, Rhythmen und umgehst. Und dein Schreiben geht ja auch den Worten nach, den Klängen der Worten und den Wortstämmen, also der Etymologie. Ja. Und das ist dann auch besondere Herausforderung wiederum fürs Übersetzen.
Genau, weil natürlich die, wenn ich die klanglich, also es sind oft Etymologien, aber häufig auch sozusagen falsche Etymologien im Sinne von klanglichen Ähnlichkeiten. Also wo zwei Wörter ähnlich klingen, aber natürlich jetzt rein sprachwissenschaftlich gesehen oder sprachgeschichtlich gesehen nichts miteinander zu tun haben, aber in den wilden Assoziationsketten, die das Gehirn bildet, kommen dann diese Worte natürlich doch zusammen. Und ja, und das beim Übersetzen ist dann die Schwierigkeit, dass, das haben wir vielleicht gehört, wenn es dann bestimmte Gleichklänge gibt in der einen Sprache, die kann sich natürlich in einer anderen Sprache nicht so leicht reproduzieren lassen.
Aber du findest dann immer andere Lösungen, also genau. Wenn das eine nicht geht, tust du dann stattdessen andere Worte. Und was man auch, wenn man im direkten Vergleich zwischen im Gedicht und Übersetzung, dass du freier übersetzt und dadurch genauer übersetzt, weil du eben auch die Methoden übersetzt.
Richtig, also das, ich suche gerade ein treffendes Beispiel. Genau, das Paradoxe beim Übersetzen von Lyrik besteht ja darin, oder eine der Paradoxien besteht ja darin, dass man sich, um dem Text besonders treu zu sein, manchmal von dem Text entfernen muss. Also man muss sich davon lösen, um ihm näher zu sein, weil natürlich das Gesagte nicht nur in Inhalten oder Wortbedeutungen besteht, sondern auch in der Art und Weise, wie es gesagt wird. Und hier habe ich dann zum Beispiel nicht in dem einen Gedicht, kann ich mal einen vorlesen, der klanglich sehr, wo sehr viel um diese Klanglichkeiten geht. Don Renzo, Vino della Costa, Vino Casero Blanco, Uva Americana, Variedad Isabella, Isla Paulina, Berisso. Don Renzo, Küstenwein, hausgemachte Weißwein 2022, Amerikanertraube, Sorte Isabella, Insel Paulina, Veliso. Acordate de cómo comimos los huevos acaramelizados en aquella estación de servicio. Del vendedor de jarabe de GNC, qué gulosos pedíamos un pantano en las salinas laterales. Empieza el maní en la volcanidad animal, manteca, de algas, algos, L y alimentos básicos, aunque no bastantes. Recordá la ensalada de céfalos acalefos en aguas vivas y malas. Ruf dir in Erinnerung, wie wir die karamellisierten Spiegeleier aßen an jener Tankstelle. Erinnere dich an den LNG-Sirupverkäufer. Wie gierten wir nach einem Sumpf in den seitlichen Salinen. So beginnt die Erdnuss in der viehischen Vulkanhaftigkeit. Gorgonzola, mit Tang, Tant. Grund, Ele und Alimente, wenngleich nicht im Überfluss. Vergiss nicht den Kopfsalat, kopflos, mit den meandernden Medusen aus Quellen, unqualifiziert, lebend und lästig.
Nicht? Und magst du vielleicht ein paar...
Ja, also hier geht es ja im Spanischen um Quallen auch, nicht? Und dann haben wir die Acephalus acalephos und Aguas Vivas, auch das sind Quallen. Aguas Vivas heißt aber, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt, lebendes Wasser. Und das kann man aber nicht einfach so übersetzen, weil lebendes Wasser im Deutschen nicht die Assoziation einer Qualle hervorruft. Und was mache ich dann? Dann muss ich arbeiten mit anderen Assoziationen. Hier kommen dann Quellen ins Spiel, Unqualifiziertes, weil hier steht auch aguas vivas y malas, nicht? Also etwas ist lebendig, aber aguas malas. Das sind dann auch so Gefahrenräume, gefährliche Gewässer. Und hier sind sie dann halt lebend und lästig. Und gut, und es gibt die Medusen, die nicht im Originaltext vorkommen, aber die hier dann eben noch einen mythologischen Raum aufmachen. Also die Assoziationsketten verändern sich, aber das Wichtige hier ist dann eben die Schichtung unterschiedlicher Assoziationsketten.
Und auch, was man auch im Vergleich sieht, dass manchmal das Deutsche auch ausführlicher ist, wenn du dann noch ein Wort einschiebst oder etwas in Frage stellst. Also das ist schon, dass die Gedichte weiterleben in der Übersetzung.
Ja, ich denke auch, und sich fortschreiben in einer gewissen Weise. Das ist, glaube ich, bei der Übersetzung oder beim Übersetzen sehr häufig der Fall, dass das noch ein etwas hinzukommt. Also es gibt ja eine meines Erachtens fälschliche Sichtweise auf gerade Lyrikübersetzung, der entsprechend die Übersetzung immer etwas Mangelhaftes sei und dem Ausgangstext erst wegnehme. Es gibt ja diesen berühmten Satz oder dieses berühmte Diktum, dass Poesie dasjenige sei, was beim Übersetzen verloren gehe. Und ich bin da natürlich vehement anderer Meinung.
Und dieser Gedichtband ist auch das Gegenbeispiel.
Dankeschön.
Lebt weiter, es kommt was hinzu. Und es ist eher im Vorgespräch, habe ich schon gefragt, weil du so viele Sprachen auch wirklich fließend beherrscht, ob du den dir schon überlegt hast, weiter zu übersetzen. Also die Gedichte nicht nur Spanisch-Deutsch, sondern auch Französisch, Portugiesisch und immer kommt was Neues hinzu.
Das wäre natürlich ein wundervoller Idealfall. Ich hoffe, dass ich irgendwann dazu komme.
Also vielleicht ist das erst der Anfang. Aber wenn wir vorher geredet haben von Erinnerung, es ist ja auch bei den Gedichten ist auch ganz wichtig, auch bei Erinnerungen, dass es nicht jetzt nach einer Linie geht, sondern Erinnerungen sind ja immer was, was immer präsent ist ja. Oder in Kreisen wiederkommt. Und es ist auch bei den Gedichten die Simultanität, dass es in Schichten und in konzentrischen Kreisen gedacht ist.
Ja, absolut.
Und geht. Und das ist auch, dass die Gedichte eigentlich dann neu geschrieben werden. Mir fällt auch der Begriff der Reekritur im Nachwort.
Ja, das trifft sicherlich zu. Also das sind sicher auch Neuschreibungen und auch der Ausgangstext verändert sich für mich dadurch, dass durch die Übersetzungen eben diese neuen Ebenen hinzukommen, mit denen dann ja auch der Ausgangstext wieder anfängt zu sprechen. Und und tatsächlich sind das keine linearen Texte, also die sind ja auch bewusst im Blocksatz gesetzt, also es sind sozusagen Prosa-Gedichte wenn man so wollte. Und das hat auch den Grund, oder das schien mir logisch für diese Gedichte, dass sie halt nicht, dass das keine kurzen Verse, die dann halt so in eine Länge gehen auf dem Papier würden, weil das eben keine Linien oder Stränge sind, sondern eben Simultanitäten oder dann etwas, was dann halt in diesem, auf der Seite in diesem Block irgendwie in unterschiedliche Richtungen geschieht.
Wir haben im Vorgespräch gemeint, dass du vielleicht auch ein bisschen über deine anderen Übersetzungen sprechen möchtest, kurz woran du arbeitest.
Ja, es sind immer ganz unterschiedliche Dinge. Gerade übersetze ich ein paar Gedichte von Maria Negroni, einer argentinischen Lyrikerin, die in ihren Gedichten, in den Gedichten, die ich gerade übersetze, La Utilidad de las Estrellas, der Nutzen der Sterne, einem gerade in Spanien ausgezeichneten Gedichtband, der wiederum ganz, ganz andere Töne aufnimmt als diese Gedichte, so eine sakrale Sprache, biblische Bilder und Elemente. Also auch so etwas, mit so etwas setze ich mich sehr gerne auseinander. Und im Sommer, mein Sommerprojekt ist die Übersetzung eines Gedichtbands von Glauco Matoso. Das ist ein brasilianischer Schriftsteller, der blind ist. Das ist ein Künstlername, Glauco Matoso, weil er eben an einem Glaukom erkrankt ist. Und der Mann hat schon über 1600 Sonette geschrieben. Das nähert sich dann wieder dem lateinamerikanischen Barock an, weil es sehr verspielte, sehr sprachspielerische Texte sind, in denen er sich sehr viel mit Fußfetischismus auseinandersetzt. Und genau, das wird mein Projekt jetzt für den Sommer. Ich sage Sommer, weil natürlich ich jetzt, wenn ich zurück nach Argentinien fliege, in ein paar Wochen in den dortigen Sommer komme.
Stichwort zurück nach Argentinien. Möchtest du ein paar Worte zur Lage in Argentinien sagen und vor allem im Hinblick auf die Auswirkungen der Regierungspolitik auf die kulturellen Bereiche?
Ja, vielen Dank, dass du das ansprichst. Es ist auch immer wichtig, das mitzusagen, weil wir uns ja beispielsweise hier auf der Frankfurter Buchmesse befinden und dieses Jahr, das erste Mal seit 62 Jahren, Argentinien keinen eigenen Stand hat. Was daran liegt, also es gibt die Cámara Argentina del Libro, die hat einen Winzstand hier, aber Argentinien als Land selbst ist nicht repräsentiert zum ersten Mal. Und das ist ein Symptom, also angesichts der katastrophalen Politik der rechtsextremen Regierung von Javier Milei ist das natürlich nur ein Symptom. Also es passieren viel, viel schlimmere Dinge, es werden Krankenhäuser geschlossen, ein großer Streik an den Universitäten und Bildungseinrichtungen, weil das Budget komplett gekürzt wurde. Also wir haben ja dreistellige Inflationswerte und der Präsident hat jetzt ein Veto gegen ein Gesetz eingelegt, das die Bildungsfinanzierung anpassen würde an die Inflation. Also das heißt, im Prinzip entspricht das einer Radikalkürzung des Budgets. Und das passiert auf allen Ebenen, im Gesundheitswesen, im Sozialwesen. Und es gibt eben eine Umverteilung, eine radikale Umverteilung von Geldern von unten nach oben. Also Steuererleichterungen für die Reichen, Privatisierung, wo im Prinzip öffentliches Gut verschenkt wird an Konzerne oder wohlhabende Länder. Und das Ganze wird dann von dem 80-90% der ärmeren Bevölkerung bezahlt. Und genau, also es ist nicht nur der Kulturbereich, aber man merkt es eben auf allen Ebenen. Und alle Ebenen sind wichtig, weil es gab eigentlich immer eine Selbstverständlichkeit in der argentinischen Gesellschaft und das macht das auch so eine gewisse Besonderheit aus. Es gibt eine große Leserschaft, es gibt eine sehr kulturinteressierte, nicht nur Mittelschicht, es ist ein kulturell immer sehr umtriebiges Land gewesen, eine sehr umtriebige Gesellschaft und dem wird jetzt systematisch der Kampf angesagt. Also es ist durchaus auch ein ideologischer Kulturkampf. Also es steckt eine Systematik darin, das brechen zu wollen.
Und wie ist das mit Kann man noch Kritik äußern, künstlerisch, oder ist das...
Ja, zum Glück sind wir nicht an dem Punkt, ich hoffe, ich muss nicht sagen, noch nicht, aber wir sind nicht an einem Punkt, wo das tatsächlich gefährlich ist, aber was man schon merkt, ist, dass, so wie das häufig ist, dann bestimmte Stimmen eben indirekt zum Schweigen gebracht werden, beispielsweise dadurch, dass es keine Repräsentation hier auf der Buchmesse gibt. Nicht? Dadurch fallen dann einfach bestimmte Stimmen weg oder haben nicht dieselbe Präsenz wie früher. Und das ist auch eine indirekte Art und Weise, eben bestimmte Sichtbarkeit wegzunehmen und Hörbarkeit wegzunehmen. Und was aber sehr wohl merklich ist, ist, dass Proteste, also in Argentinien haben Demonstrationen, Sozialproteste, Gewerkschaftskämpfe eine sehr lange Tradition und vor allem seit dem Ende der letzten Militärdiktatur. Und das ist jetzt das erste Mal, dass eine Regierung wirklich massiv und ganz offensiv das bekämpft auf der Straße. Also der Polizeiapparat, der aufgebaut wurde, um Demonstrationen gegen die Regierungspolitik niederzuknüppeln, das ist merklich. Also das habe ich noch nie gesehen in Argentinien. Das gab es seit der Militärdiktatur auch nicht mehr. Dass Rentner zusammengeschlagen werden, die gegen Rentenkürzungen protestieren. Dass Leute willkürlich von nicht ausgewiesenen Agents Provocateurs und Zivilpolizisten festgenommen und in nicht gekennzeichnete Autos geladen werden und dann im Prinzip gesetzeswidrig tagelang festgehalten werden auf Polizeiwachen, sich nicht mit Anwälten in Verbindung setzen können. Also das ist neu. Das gab es in den letzten Jahren nicht, auch nicht unter der Macri-Regierung, und das ist sehr beängstigend.
Dann kann man nur alles Gute wünschen.
Dankeschön. Und
versuchen, seinen Teil beizutragen, soweit es geht. Möchtest du als Abschluss nochmal Bogen zum Gedichtband, vielleicht ein Abschlussgedicht?
Ja, auch in diesen Texten flackert das etwas düster, was ich gerade erzählt habe, und ich glaube, auch in manchen von diesen Texten flackert unweigerlich ein bisschen von diesen beunruhigenden Entwicklungen mit auf. Unterschwellig, aber sie sind da. 7 hectáreas de Blasis, Matías Riccitelli, Cabernet Sauvignon 2014, 14,9 grados de alcohol, Las Compuertas, Viña de 1928, Rentimiento 50, cucú por hectárea, cosecha manual 12 meses en barrica de roble francés, reposo en cava subterránea. Nos reescudriñamos. El oteador que me agarra el brazo, a veces un poco muy confianzudo, en nuestra entrevista es, de pronto, una señora muy elegante que ha cambiado el oro cohesivo por empaste esmirilante de nuestros no dichos. El mero embalse quizás de agotamientos. Ya no recuerdo qué angustia es la prima hermana de cuál puja, ni cuál oferta carece de mandamiento. La elegancia viene con paliza. 7 hectáreas de Blasis, Matías Riccitelli, Cabernet Sauvignon 2014, 14,9%. Las Compuertas, Weinstock von 1928, Ertrag 50 Cucu pro Hektar, Handlese 12 Monate Ausbau in französischer Eiche in unterirdischem Keller. Wir wieder auskundschaften einander. Der Aufspürer, der mich mitunter etwas zu vertraulich am Arm packt, ist in unserem Verhör plötzlich eine Dame in eleganter Tracht, die die kohäsiven Gulden getauscht hat gegen die schmiergeligen Plomben unserer Ungesagtheiten. Katakomben. Ein Stauwehr vielleicht an Erschöpfungen. Ich weiß schon nicht mehr, welche Beklemmung die Cousine zweiten Grades von wessen Bemühungen ist. Welcher Offerte es mangelt an Gebot. Die Eleganz bringt Prügel mit sich.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank an dich,
Astrid. Leons Lupet, Die Flüchtigkeit im Fossilen, La Fugacidad del Fossil, erschienen bei Hochrot Heidelberg. Danke für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.